Es ist schön, auch die Osterpredigt für euch halten zu dürfen heute Morgen. Es ist schön, so viele erwartungsvolle Gesichter zu sehen, auch das schöne Wetter zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand es einen herrlichen Morgen. Ich fand es echt schön, heute Morgen irgendwie wach zu werden und diesen Ostersonntag so feiern zu dürfen innerlich. Ja, wie ihr es wahrscheinlich von mir kennt, habe ich euch auch heute wieder einen Schauspieler mitgebracht. Er ist bekannt so, aber ja, ich kannte seinen Namen nicht, muss ich sagen. Man kennt das Gesicht vielleicht so ein bisschen. Jetzt muss ich mal die ganz guten Filmkenner kennen. Kennt irgendjemand diesen Schauspieler? Da wäre ich jetzt sehr beeindruckt, wenn ihr den kennen würdet. Ich glaube, es sieht nicht danach aus. Das ist Joseph Fien, ein britischer Schauspieler. Und Joseph Fien hat in einem Film mitgespielt, in einer Christus-Verfilmung tatsächlich. Kommt ihr darauf, welcher Film das sein könnte? Nee, ähnlich. Also nicht The Chosen, ist ja eher die Serie. Nochmal? Nee, Passion nicht. Es ist der Film Risen, im Deutschen Auferstanden. Und der Film, wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet, ja, kann man empfehlen, denn hier wird die Auferstehungstage, gerade dieser Karfreitag, Karsamstag, Karsonntag, vor 2000 Jahren wird aus der Perspektive eines römischen, römischen Hauptmanns erzählt, der dazu beauftragt wird, diesen Fall Jesus zu untersuchen. Ja, es ist ja so, am Ostersonntag passieren ja dann ganz komische Dinge, Erdbeben und alle sind irgendwie unruhig. Und dann wird er beauftragt zu schauen, was ist da los. Und dann wird festgestellt, da fehlt ein Leichnam im Grab. Ja, es ist der Leichnam Jesu, der da fehlt. Und er wird dann beauftragt, jetzt wie so ein Detektiv dem nachzugehen, was ist da los, wer hat den Leichnam geklaut, was sind da die Umstände. Und er soll da rumsuchen, wie ein Detektiv eben. Und er kommt dann zu der Erkenntnis, dass dieser Leichnam nicht gestohlen wurde, sondern er selbst darf in dem Film dann auch dem auferstandenen Jesus begegnen. Und er darf selbst in diesem Film erfahren, dass Jesus, den er da suchen soll, oder um den er diesen Fall, den er lösen soll, dieser Jesus lebt. Und Jesus begegnet uns an diesem Tag auch als Sieger. Das darf der Hauptmann in diesem Film erfahren, aber das gilt genauso uns heute auch. Jesus lebt und er begegnet uns als der Sieger. Ich möchte mit euch heute zur Osterpredigt Johannes 20 gerne anschauen. Johannes 20, das beschreibt die Auferstehung auf einer sehr besonderen Art und Weise. Denn ihr werdet sehen, das ist auch typisch für Johannes, dass es auf einer sehr persönlichen Ebene passiert, was hier geschildert wird. Und wir lesen mal in Johannes 20 die Verse 1 bis 11. Und da beginnt es: Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun ging Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander, der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Ich finde, das ist eine sehr besondere Stelle, weil sie ein bisschen ausführlicher als die anderen Evangelien beschreibt, was hier an diesem Morgen passiert ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn der erste Vers und der letzte Vers, wenn ich den so betrachte, dann steht für mich eine Person hier etwas stärker im Vordergrund, wie sie das Ganze erlebt auf emotionaler Ebene. Und das ist Maria. Ja, Maria Magdalena wird sie genannt. Ich habe mir gedacht, ich möchte diese Verse mal so ein bisschen versuchen, mit euch aus ihrer Perspektive nachzuverfolgen. Und ich habe mir als erstes gedacht, wir versuchen mal im Schnelldurchlauf zusammenzufassen, wer ist denn Maria Magdalena? Das heißt, wir gehen einmal ganz schnell durch von dem, was wir von ihr wissen. Heute möchte ich euch ein bisschen an so ein paar Comicfiguren zeigen. Und von Maria Magdalena, was wird über sie geschrieben? Wir wissen zum Beispiel in Lukas 8, Vers 2, da steht in so einem Nebensatz, Maria, genannt Magdalena, von den 7 Dämonen ausgefahren waren. So ein Nebensatz. Und wenn man das so liest, 7 Dämonen, das klingt schon heftig. Also Jesus sagt später mal, wenn es schlimmer wird, dann kommen 7 Dämonen, die einen befallen. Und da kannst du davon ausgehen, das ist mit das Schlimmste, was ein Mensch vielleicht so in damaliger Zeit erleben konnte. Also wenn wir diesen Nebensatz hier nehmen, dann heißt das, Maria, die war wirklich ganz, ganz unten moralisch gesehen. Der ging es wirklich ganz, ganz übel in ihrem Leben. Wir wissen leider nicht, was diese 7 Dämonen sein sollen oder was sie sind. Aber was wir sagen können ist, Maria war keine normale Anhängerin unter Jesu Gefolge. Ja, sie war eine Frau mit einer zerbrochenen Vergangenheit, innerlich gebunden, vermutlich ausgegrenzt von anderen und vielleicht auch ohne Perspektive, jemals ihr kaputtes Leben in Ordnung bringen zu können. Das ist ihre Vergangenheit. Und dann passiert aber Folgendes. Jesus kommt in ihr Leben und Jesus rettet sie. Jesus macht sie komplett frei von dem, was sie so bindet, was ihr so schadet, was sie so kaputt macht. Jesus macht sie komplett frei. Und Jesus hat ihr Leben radikal verändert. Radikal. Jesus war für sie nicht nur ein Leiter oder ein Lehrer oder ein Anführer. Er war ihr Retter, ihr Befreier. Er war ihr neues Leben, kann man sagen. Jesus ist das neue Leben, das Maria eigentlich nie hätte bekommen können. Das bedeutet Jesus für sie. Und dann geht die Geschichte ja weiter. Leider sehr traurig. Denn Jesus wird ja gekreuzigt. Erst 3 Tage vor unserer Textstelle, da wird er gekreuzigt. Und alle scheinen Jesus zu verlassen. Die Jünger rennen davon. Selbst der, der Jesus lieb hat, der verlässt ihn auch. Aber Maria ist nicht weggelaufen. Sie steht unter dem Kreuz. Sie sieht alles, das Leiden, den Tod, das Ende. Sie hat nicht nur auf Jesus gehofft, sie hat alles in ihn investiert. Alles. Ja, sie hatte ein Leben, was völlig kaputt war und verdankt Jesus alles, was sie nun hatte. Maria hat am Kreuz nicht nur Jesus verloren. Sie hat den verloren, der ihr Leben wieder lebenswert gemacht hat. Maria hat alles verloren mit Jesus, alles, weil sie alles in ihn investiert hat. Und dann kommt dieser Morgen, diese Textstelle, die wir gerade gelesen haben. Sie kommt zu dem Grab, sie sieht, der Stein ist weggerollt und das ist irgendwie komisch und sie kann es überhaupt nicht einordnen. Aber wir sehen, trotz dieses Todes, dieses Verlustes, sucht sie seine Nähe. Sie will zu ihm. Selbst als der Leichnam nicht mehr zu finden ist, fragt sie, wo ist der, wo ist der? Ich will zu diesem Leichnam. Und obwohl sie noch nichts versteht, obwohl sie völlig verwirrt ist, obwohl sie keinen Durchblick hat, überhaupt nicht klarkommt, was hier gerade alles abgeht, trotzdem hat Jesus den Tod schon besiegt. Jesus hat schon gewonnen. Wo Maria noch an einem Punkt ist, wo sie nichts begreifen kann, wo sie denkt, das ist jetzt alles eine Katastrophe, ist Jesus parallel schon aufgestanden. Ist Jesus schon derjenige, der den Sieg davon gerungen hat. Und das finde ich, das ist eine ganz wichtige Tatsache. Wo wir Menschen vielleicht noch an Punkten sind, wo wir völlig verwirrt sind, wo wir nicht klarkommen, wo wir nicht verstehen, was gerade passiert, da können wir auf Jesus schauen und sagen, er hat trotzdem schon gewonnen. Auch wenn wir es noch nicht begriffen haben, Jesus hat trotzdem schon gewonnen. Der erste Punkt, den ich hier festhalten möchte, lautet, noch bevor ein Mensch glaubt, hat Christus den Tod besiegt. Noch bevor ein Mensch glaubt, hat Christus den Tod besiegt. Denn Gottes Sieg hängt nicht von unserem Verstehen ab. Ja, wir sind manchmal so egozentrisch und denken, wir müssen es irgendwie verstanden haben oder es hängt von uns irgendwie ab. Nein, Gott hat den Sieg schon längst errungen. Egal, wo wir stehen, emotional, ob wir verwirrt sind oder was auch immer, Gottes Sieg hängt nicht von unserem Verstehen ab. Ich habe euch ein Beispiel hier mitgebracht von einem Bericht oder von einem Land eher gesagt. Wenn ihr euch in Geografie auskennt und auch ja, Länderfarben zuordnen könnt, werdet ihr erkennen, das muss das Land China sein. Und von China gibt es folgenden Bericht, den ich sehr interessant finde. Im Jahr 1949 wurde mit der Machtübernahme von Mao Zedong den westlichen Missionaren in China die Verbreitung des Evangeliums unmöglich gemacht. Ja, also es waren bis dahin sehr viele Missionare nach China ausgewandert. Missionare wurden systematisch des Landes verwiesen oder im Falle der Weigerung inhaftiert und abgeschoben. Als China 40 Jahre lang für westliche Missionare verschlossen war, ging man davon aus, dass der Glaube dort nach und nach aussterben würde, so wie man es in so manch anderen kommunistischen Ländern und Regionen bereits kennengelernt hat. Man denkt, der Glaube stirbt dort aus. Doch in Jesu Plan lief dennoch nichts schief. Auch wenn seine Sache in diesem Land besiegelt schien und einem verschlossenen Grab glich, rettete er in dieser Zeit etwa 50 Millionen Chinesen von innen, ohne westliche Missionare. Und als die Zeit reif war, wälzte er den Stein weg, damit wir sehen konnten, was er getan hatte. Wenn es so aussieht, als sei er endgültig begraben, tut Jesus in der Dunkelheit dennoch Großartiges. Die Welt denkt, die Sache Jesu sei erledigt, aus dem Weg geräumt. Sie denkt, sein Wort sei auf ewig im Staub des Altertums begraben und bedeutungslos. Doch sie kann ihn nicht begraben. Sie kann ihn nicht im Grab halten. Sie kann ihn nicht zum Schweigen bringen oder ihn eingrenzen, denn Jesus lebt. Das feiern wir an Ostern. Heute leben nach Schätzungen von Open Doors etwa 96,7 Millionen Christen in China. Andere Experten, ein einheimischer Chinese, schätzt die Zahl sogar auf 100 bis 130 Millionen. Wenn diese hohen Schätzungen stimmen, gäbe es in China mittlerweile mehr Christen als Mitglieder in der Kommunistischen Partei. Und wir Menschen denken immer, es hängt von uns ab. Nein, Christus hat den Sieg schon längst davongetragen, auch wenn wir noch nicht dort sind. Wenn wir denken, wir sind noch nicht dort. Doch bevor ein Mensch glaubt, hat Christus den Tod schon besiegt. Denn Gottes Sieg hängt nicht von unserem Verstehen ab. Ich möchte mit euch ein paar Verse weiterlesen. Wir bleiben bei Maria und lesen die Verse 11 bis 16. Wir vertiefen das noch, was jetzt hier passiert. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen. Den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und sie sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Bis hierhin. Wir kommen zum leeren Grab. Wir kommen zu dieser Stelle, wo Jesus Maria begegnet. Ja, Maria ist immer noch in Verwirrung. Sie versteht noch nicht, was passiert. Sie ist noch völlig emotional geladen, traurig und weint. Und dann begegnet ihr Jesus. Und Jesus stellt diese Frage: Warum weinst du? Wen suchst du? Und ich finde es immer interessant, wenn diese Fragen, wenn euch die in der Bibel begegnen und sie werden von Jesus oder von Gott gestellt, dann könnt ihr mit Sicherheit davon ausgehen, dass Gott bzw. Jesus nicht nach Informationen fragt. Der weiß schon alles. Jesus weiß natürlich, wen Maria sucht. Jesus weiß auch, warum sie weint. Der Grund, warum er diese Frage stellt, hat einen ganz anderen. Ja, in der Fachsprache sagt man hier, das ist eine reflektierende Frage, die Jesus stellt. Jesus will das Gegenüber zum Reflektieren anregen. Das ist die Absicht dahinter. So, ja. Das ist eine reflektierende Frage und die haben auch einen Zweck, nämlich diese Fragen sollen wie ein Türöffner wirken. Jesus hat etwas vor. Und Jesus bereitet sie behutsam auf diese Erkenntnis vor, die ihr gleich offenbar wird. Also, warum weinst du und wen suchst du? Wir lesen ja dann die Antwort, die sie gibt, aber wir merken schon, die Frage dient dazu, dass Maria erstmal innehalten muss. Warum weine ich eigentlich? Und wen suche ich denn? Was ist das eigentlich, was ich hier gerade durchmache? Und dann kommt diese Antwort von ihr: Sie haben meinen Herrn weggenommen. Wenn ihr aufmerksam wart, das sagt sie zweimal. Einmal zu den Engeln und einmal zu Jesus. Da merkt man, das ist das, was ihr wehtut. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Der war mir alles wert. Und wen sucht sie? Sie sucht einen toten Jesus. Und das ist genau das, wo sie Jesus ansetzen will. Dieser tote Jesus, den gibt es leider nicht mehr. Ja, Maria denkt natürlich, sie hat ihn komplett verloren. Aber dieser tote Jesus, Jesus stellt diese Frage, weil er Maria deutlich machen möchte: Maria, ich bin mehr, als du denkst. Ich bin nicht mehr tot, ich lebe nun wieder. Jesus will ihr deutlich machen, er ist mehr, als sie denkt. Und dann sagt Jesus das eine tiefgehend persönliche Wort zu ihr. Das ist ihr Name: Maria. Und das reicht aus. Maria erkennt ihn als Rabuni, so spricht sie ihn an, mein Meister. Es gibt ja ich persönlich hätte gerne viele Geschichten der Bibel miterlebt, um gewisse Reaktionen manchmal selber nachempfinden und miterleben zu können. Aber wenn du mich vor die Wahl stellen müsstest, welche drei Begebenheiten würde ich gerne hautnah miterleben. Ich würde sagen, eine davon wäre diese. Weil ich so gerne das Gesicht von Maria gesehen hätte, wie aus dieser Traurigkeit, aus dieser Verzweiflung, aus diesem Schmerz auf einmal alles in Licht verwandelt wird. Diese Augen aufgehen und diese Erkenntnis kommt, er ist nicht tot, er lebt. Ich habe ihn nicht verloren, er ist wieder da. Ich möchte nochmal Jesu Herangehensweise zusammenfassen. Was macht Jesus bei ihr? Sie wird durch seine Frage aus ihrer traurigen Passivität herausgeführt. Ihre falsche Sicht wird vorbereitet, korrigiert zu werden. Jesus ist nicht mehr tot. Ihr Herz wird geöffnet für die Wahrheit und er will sie zu sich führen, damit sie ihn als Sieger über den Tod erkennt. Das ist das, was Jesus hier vorhat. Er führt sie zu sich. Und das ist auch der zweite Punkt, den ich für Ostern hier festhalten will. Christus will uns zu sich führen. Und das will er nicht nur bei Maria, das will er bei jedem Einzelnen von euch ganz persönlich, die ihr hier sitzt. Christus will euch zu ihm selbst führen. Denn sein Sieg endet nicht im Grab, sondern er endet bei uns persönlich. Sein Sieg ist nicht nur, dass wir hier als Gemeinschaft ein Fest feiern können oder sowas. Nein, sein Sieg ist ganz persönlich für dich und für mich bestimmt. Sein Sieg endet nicht im Grab, sondern bei jedem von uns persönlich. Auch hier habe ich eine Begebenheit von Pfarrer Wilhelm Busch. Und er berichtet Folgendes. Am Nachmittag des Ostertages saß ich über einer Predigt. Sie behandelte die wundervolle Geschichte von den sieben Jüngern, die nach einem erfolglosen Fischzug mit ihrem Boot dem Ufer zustrebten. Da sehen sie in der Morgendämmerung einen jungen Mann am Ufer stehen und der ruft sie. Und auf einmal schreit der junge Johannes auf, es ist der Herr. Tatsächlich, es war der auferstandene Jesus selbst, der hier seine verzagten Jünger suchte. Diese Predigt machte auf den Mann einen großen Eindruck. Er steckte das Blatt in seine Brieftasche, als er sich nun aufmachte, um im Krankenhaus einen schwer leidenden Freund zu besuchen. Er fand den Freund sehr verzagt und niedergeschlagen vor, so schlug er ihm vor, jetzt will ich dir mal eine Predigt vorlesen. Er zog die gedruckte Predigt aus der Tasche und las sie seinem armen Freund vor. Der nahm die Osterbotschaft wie ein durstiges Land den Regen auf. Und als der Besuch sich verabschiedete, bat der Kranke, lass mir doch die Predigt hier, ich möchte sie noch einmal in Stille und Ruhe lesen. Gern, sagt der Mann, und so legt er die Predigt auf den Nachttisch. In dicken Buchstaben stand auf der ersten Seite als Überschrift, es ist der Herr. Einige Stunden später. Leise geht die Tür des Krankenzimmers auf. Zur gewohnten Zeit kommt die Frau des Kranken, um ihren Mann zu besuchen. Mit einem fröhlichen Gruß tritt sie ins Zimmer. Aber es wird ihr unheimlich zumute, wie sie ihren Mann regungslos daliegen sieht. Ihren Gruß erwidert er nicht. Sie eilt auf das Bett zu, sie spricht ihren Mann laut an. Er antwortet nicht. Sie fasst seine Hand, die ist eiskalt, der Kranke ist still hinübergegangen in die ewige Welt. Verzweifelt und erschrocken will die Frau aufschreien. Da fällt ihr Blick auf das Blatt, das auf der Bettdecke liegt. Groß und eindringlich springt ihr der Satz in die Augen, es ist der Herr. Der Herr, der Lebendige. Sie begreift, erschüttert, Hier bin nicht ich allein mit dem Toten geblieben. Es ist noch ein Dritter hinzugekommen. Es ist der Herr. Sie sinkt auf die Knie und betet still zu dem, der den Tod überwunden hat und der die Verzweifelten tröstet. Darüber wird ihr Herz still und getrost. Christus will uns zu sich führen. Denn sein Sieg endet nicht im Grab, nicht im Tod, sondern sein Sieg endet bei uns, bei jedem Einzelnen ganz persönlich. Ich möchte mit euch noch einen letzten Abschnitt ansehen, die Verse 18 bis 22. Und da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Als es nun an jenem Tag der ersten Woche Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Ja, wir sehen jetzt, die Erzählung wechselt so ein bisschen die Perspektive. Wir kommen zu den Jüngern. Was können wir von den Jüngern sagen? Streng genommen, die haben einfach nur versagt. Die haben Jesus verraten. Sie haben ihn im Stich gelassen. Sie haben an ihm gezweifelt. Und wie Vers 19 uns sagt, haben sie immer noch Angst. Selbst als eine Maria vorbeikommt, völlig verwandelt und bezeugt, dass sie Jesus lebendig gesehen hat, sie glauben ihr nicht. Sie zweifeln immer noch und haben Angst, dass auch sie bald hingerichtet werden. Also unsere Jünger hier, zu diesem Zeitpunkt müssen es 8 gewesen sein, die sitzen da und man muss sagen, ja, dieser Haufen Männern, das ist jetzt nicht das Goldenste, was sie in ihrem Leben je vollbracht haben. Das ist keine Ruhmestat. Man muss sagen, also mit den Leuten, ob man mit denen nochmal zusammenarbeiten wollen würde, ich weiß ja nicht. Ja, weiß nicht, wie ihr denen begegnen würdet. Aber die haben versagt auf ganzer Linie, kann man sagen. Und dennoch, obwohl sie so viel Mist gebaut haben, tritt Jesus unter sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Ein völlig verängstigter Haufen, zu dem Jesus kommt und sagt: Friede sei mit euch. Ja, also Jesus muss das sogar 2-mal sagen. Friede sei mit euch. Und es scheint so, als ob Jesus ihnen sagen möchte, egal was war, egal welche Fehler ihr gemacht habt, egal wie sehr ihr mich dadurch verletzt habt, wie sehr ihr auch versagt habt, egal was war, es ist alles vergeben. Entschuldigung. Es ist alles wieder gut. Es ist Frieden zwischen uns. Egal was war, alles ist vergeben. Friede. Und dann lesen wir, jetzt verstehen es die Jünger, Vers 20. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Jetzt verstehen sie es. Jetzt begreifen sie so langsam, dieser Christus ist gekommen und bringt uns den Frieden. Der Sieg Christi schenkt Frieden, wo wir ihn uns selbst nicht geben können. Das ist der dritte Punkt, den ich weitergeben möchte. Der Sieg Christi schenkt Frieden, wo wir ihn uns selbst nicht geben können. Die Jünger selbst sitzen da völlig in Angst, völlig verstört, traumatisiert, wahrscheinlich auch mit Selbstgeißelung, weil sie so untreu waren, weil sie so unwürdig sind und verräterisch. Und Jesus schenkt ihnen trotzdem Frieden, wo sie ihn sich selbst gerade gar nicht geben können. Aber da hört es nicht auf. Jesus spricht weiter: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sehen also, dieser Friede soll weitergegeben werden. Dieser Friede soll nicht nur bei den Jüngern bleiben, dass die sich jetzt toll fühlen. Jesus sagt, so wie ich gesandt wurde, so sende ich auch euch. Ihr sollt das weitergeben. Und auch hier bleiben wir nicht stehen, denn Jesus sagt, empfangt Heiligen Geist. Das heißt, Jesus rüstet uns für diesen Auftrag auch aus. Der schickt uns jetzt nicht einfach so, ohne irgendwas, sondern er schenkt uns den Heiligen Geist, der uns für diesen Auftrag ausrüstet. Der Sieg Christi schenkt Frieden, wo wir ihn uns selbst nicht geben können. Und Christus gibt uns seinen Geist, damit sein Frieden durch uns wirkt. Ich möchte euch zum Schluss eine Geschichte bringen, die sich tatsächlich so zugetragen hat. Die Stadt, die ihr hier seht, ich vermute, ihr werdet sie nicht erkennen können, aus gutem Grund. Das ist Essen 1944. Völlig zerbombt. Und die Geschichte, die ich dazu habe, die erzählt auch von so einer Begebenheit. Ist ein bisschen länger, aber ja, recht packend und anschaulich geschrieben. Und da lesen wir: Müde von einem reichen Sonntagsdienst sitze ich in meinem Sessel. Diese Sonntage im Jahr 1944 waren jedes Mal ein wenig aufregend, besonders für einen Pfarrer. Und besonders in Essen, wo wir Tag und Nacht nicht mehr aus den Alarmen herauskamen. In der Nacht hatten die Sirenen zweimal geheult. Würden die müden Menschen nun zum Gottesdienst kommen? Ja, sie kamen. Sie füllten den Keller, der uns nach der Zerstörung aller Räume geblieben war, bis auf den letzten Platz. Aber während des Gottesdienstes blieb die Sorge: Wird nicht neuer Alarm uns auseinandertreiben? Oder wird die Gestapo nicht irgendeinen Grund finden, die Versammlung aufzulösen? Und dieselben Sorgen gab es am Nachmittag in dem wackeren Jugendkreis, der trotz dieser Bedrohung durch Bomben und Gestapo wagte, zusammenzukommen, das Wort Gottes zu hören. Aber alles war wunderbar gut gegangen. So sitze ich voll Dankbarkeit in meinem Sessel. Eben will ich mir ein Buch nehmen, da fangen die Sirenen an. Vor Alarm. Nun, das ist noch nicht so sehr bedrohlich. Ich mache mich auf, um im Radio zu hören, was los ist. Da auf einmal. Ein wüstes, nervenzerreißendes Heulen, ein ohrenbetäubender Krach, die erste Bombe. Boom. Der Alarm kam zu spät für uns, um noch in den nahen Bunker zu laufen. Sekundenlang Türenschlag, Rennen, Schreien, dann finden sich die ganze Hausbewohnerschaft im Keller zusammen. Oh, dieser Keller. Es ist uns allen klar, dass er keinen Schutz bietet, wenn nur eine dieser schweren Bomben in der Nähe des Hauses einschlägt. Und nun bricht die Hölle los. Brandbomben zischen herunter, schwere Bomben heulen heran. Das Kellerlein schwankt wie ein Schiff im Sturm. Über uns klirren die neu eingesetzten Fenster wieder in die Brüche gegangen. Ich schaue auf die Uhr. Erst 5 Minuten sind vorbei. Und solch ein Angriff dauert sicher 45 Minuten. Es ist qualvoll. Die junge Frau, die oben im Haus wohnt, hat sich auf den Boden gekauert und wimmert nur. Kinder, sage ich, wollen wir nicht ein Lied singen? Und schon stimme ich an, stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Wie gut ist es, dass meine Kinder jede Woche ein geistliches Lied gelernt haben, das sie mir immer am Sonntagmorgen aufsagten. Nun können wir das halbe Gesangsbuch auswendig. So singen wir ein Lied nach dem anderen. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allerteuesten Pflege, der den Himmel lenkt. Wir singen aus der Not und dem Entsetzen heraus. Wir singen uns alle Furcht vom Herzen. Wir singen unsere Glaubenslieder dem drohenden Tod ins Gesicht hinein. Wenn sich die Sonne verhüllt, längst ist der elektrische Strom weg und die Finsternis umhüllt uns. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt und wieder brüllt, so weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Endlich ist der Angriff zu Ende. Wir stürzen hinauf, überall Flammenschein. Unsere Wohnung ist ein Chaos und doch sind wir froh, dass das Haus noch steht. Vor dem Haus liegt die Leiche eines Mannes. Wir schütteln den Kalk aus den Betten und bringen die Kinder wieder ins Bett. Und dann beuge ich mich über meine Jüngste, um ihr einen guten Nachtkuss zu geben. Da schlingt sie die Arme um mich und sagt aus tiefstem Herzen, Papa, das war schön. Einen kurzen Augenblick lang bin ich fassungslos. Schön, das entsetzliche Schön, aber es ist wahr. Das Kind hat recht. Ja, es war schön, als wir so unsere Jesuslieder sangen, mitten im Rachen des Todes. Ja, es war schön, denn wir hatten alle gemerkt, dass während dieses Singens der Herr Jesus seine Worte wahr machte. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, es war schön, als ein großer Friede über uns kam, sodass auch die wimmernde junge Frau still wurde. Es war schön. Strahlend groß ging mir auf, dass es bei Jesus schön ist, auch wenn man in der Hölle säße. Ja, dass es schöner ist, mit Jesus in der Hölle zu sein, als ohne ihn im Paradies. Der Sieg Christi schenkt Frieden, wo wir ihn uns selbst nicht geben können. Das haben die erlebt. Die denken, sie sind sicher tot. Und doch dürfen sie erfahren, wie Jesus ihnen Frieden gibt. Christus gibt uns seinen Geist, damit sein Friede durch uns wirkt. Das durften die erleben. Dass Jesu Friede trotz dem Angesicht des Todes sie den Frieden erfahren dürfen. Der Sieg Christi schenkt Frieden, wo wir ihn uns selbst nicht geben können. Christus gibt uns seinen Geist, damit sein Friede durch uns wirkt. Ich möchte zum Schluss nochmal die drei Punkte zusammenfassen. Als erstes haben wir festgehalten, noch bevor ein Mensch glaubt, hat Christus den Tod besiegt, denn Gottes Sieg hängt nicht von unserem Verstehen ab. Der zweite Punkt war, Christus will uns zu sich führen, denn sein Sieg endet nicht im Grab, sondern bei uns. Und als drittes, der Sieg Christi schenkt Frieden, wo wir ihn uns selbst nicht geben können. Denn Christus gibt uns seinen Geist, damit sein Frieden durch uns wirkt.